Deutschlandfunk, Kultur heute.
Im Rheinland, da sind sogar die Polizisten cool und gechillt. Das sagen immerhin Mitglieder des Pro-Palästina-Protestcamps auf der Wiese vor der Universität zu Köln und bieten den Beamten mal Wassermelone an. Es ist ja schließlich warm und die Sonne scheint. Die Camps sind genehmigt, aber befristet, so auch in Bonn auf der Hofgartenwiese. Dem Versuch von Demonstranten, die Mensa mit Megafon zu stürmen, macht allerdings die couragierte Betriebsleiterin ein Ende. Durch eine Art vorpolizeiliche Deeskalation. Geht eben auch. Michael Köhler heißt Sie hier willkommen zu Kultur heute. In Bremen, Berlin, da ging es hingegen aggressiver zu mit Besetzungen und polizeilichen Räumungen in den Universitäten. Die Solidaritätsbekundung mehrerer hundert Hochschuldozenten mit den Protestierenden in Berlin hat zum Entsetzen der Bildungsministerin geführt. Umgekehrt zur Forderung, auch strittige Meinungs- und Versammlungsfreiheit ausüben zu dürfen. Die Uni also als politischer Protestschauplatz. Mit dem Soziologen Stefan Lessenig werden wir im Verlauf dieser Sendung darüber reden. Aber zuerst gehen wir auf die Singbühne, nämlich zu Händel, Georg Friedrich. Von den drei deutschen Händel-Festspielen, da ist Göttingen, neben Halle und Karlsruhe, das älteste Festival. Der griechische Dirigent George Petrou ist künstlerischer Leiter der Händel-Festspiele in Göttingen. Im Zentrum der steht da eine Festspieloper, dazu gibt es dann auch Oratorien, Aufführungen und weitere ausgewählte Solisten- und Chorkonzerte. Neu und bislang unaufgeführt ist das Musiktheater Sarrasin, nach einer Novelle von Honoré de Balzac. Wenig bekannt, komponiert, verworfen, wieder zusammengesetzt, so wird dann ein Pasticcio draus. Für die Musik zeichnet also George Petrou verantwortlich. Regisseur ist Lawrence Dale und die Kollegin Elisabeth Richter hat das Ganze gesehen. Ist das denn eine Oper, Frau Richter, oder ist das eine Art musikalisch anspruchsvoller Flickenteppich?
Gute Frage. Also für die Musik ist natürlich Herr Händel verantwortlich. Also es gab nur originalen Händel. Zusammengestellt hat das Ganze George Petrou. Also ich finde es eigentlich sehr schön, dass man da mal etwas anderes gewagt hat. Und das muss man ein bisschen vor dem Hintergrund sehen, dass Händel ja seine Arien ganz bestimmten Sängern immer genau in die Kehle geschrieben hat. Und wenn der eine oder andere dann mal ausfiel und jemand anders die Rolle übernahm, dann hat Händel oft neue Musik geschrieben. Und diese verworfene Musik, die war jedenfalls nicht schlecht. Und da schlummerte eben eine Menge in den Archiven und einiges davon hat George Petrou, der künstlerische Leiter, jetzt auf diese Art und Weise wieder zum Leben erwecken wollen. Und ja, diese Novelle Sarrasin von Balzac ist schon auch ein sehr heutiges Thema. Es geht ja um unterschiedliche sexuelle Identität und um deren gesellschaftliche Akzeptanz. Also ich kann das mal kurz skizzieren. Der Sarrasin, das ist ein junger französischer Bildhauer, der kommt in Rom zu Ruhm und verliebt sich in eine wunderschöne Opernsängerin namens Zambinella. Aber alle außer ihm wissen, dass diese Zambinella gar keine Frau ist, sondern ein Kastrat. Und als das auffliegt, ist Sarrasin natürlich außer sich und wirft ihr Verrat vor. Er will sie oder ihn töten und wird dann am Ende dabei selbst getötet. Und das Ganze ist bei Balzac in eine Rahmenhandlung eingebettet. Ein Mann erzählt einer Geliebten diese Geschichte. Und in Göttingen lässt dann der Regisseur Lawrence Dale in dieser Rolle Balzac auftreten.
Barocke Verwechslungsdramatik, das ist jedenfalls dramaturgisch ergiebig. Klappt das denn, dieser neue, in Anführungszeichen, Händel als Musiktheater mit einer Balzac-Novelle zusammen und noch Musik dazu?
Bisschen problematisch ist es schon. Wir haben ja natürlich einmal Ästhetik und des 19. Jahrhunderts, die dann mit der Ästhetik des 18. Jahrhunderts kombiniert wird. Und die Musik hat dann manchmal ein bisschen die Funktion, die bebildert zwar oder illustriert die Emotionen, das ist schon sicher so, und hat nicht genau diese Funktion, die sie in den Händel-Opern hat. Also bei Händel ist ja sozusagen ein Gefühl immer künstlerisch eingefroren und wird dann beleuchtet. Aber es sollte eben auch keine Kopie von Händel-Opern sein, sondern ein zeitgenössisches Pasticcio mit heutiger Sicht. Und das ist zum Beispiel auch so, das ist zwar eine schöne, spannende dramaturgische Abfolge mit abwechselnden, vom Charakter her sehr unterschiedlichen Arien. Das hat George Petrou sehr gut zusammengestellt. Und dann sind aber zum Beispiel Rezitative eingeflochten worden, die sind nicht wie bei Händel begleitet, sondern mit so einer Art Kontrabass-Improvisation, wie man sie ein bisschen aus dem Free Jazz kennt. Und dazu wurde dann gesprochen. Was ich ein bisschen problematisch fand bei dieser Aufführung ist, dass eine richtige, eindeutige Profilierung der Hauptfiguren schwer erkennbar war. Bei Händel gibt es immer eine klare Primadonna, einen Primo Uomo, die haben die meisten Arien, die sind zentral. Hier wurde mir nicht so klar, wer soll die Hauptperson sein. Man würde natürlich vielleicht erst mal denken, Sarrazin, der Bildhauer, aber das war ein Tenor, aber man hatte, ich jedenfalls hatte nicht das Gefühl, dass er im Zentrum steht. Am ehesten war das eben noch diese Twitter-Figur, der Zambinella, der wurde hier gesungen von dem venezolanischen Sopranisten Samuel Marinho. Der hat wunderbar diese femininen Aspekte der Figur anmutig verkörpert. Der ist sehr virtuos als Sänger mit tollen Koloraturen und ist, glaube ich, ganz schön, mal da einen Ausschnitt zu hören. Das ist eine allegorische Arie, die beschreibt, wie sich der Mensch halt im trügerischen, stürmischen Meer behaupten muss.
Samuel Marinho, Sopranist aus Venezuela, als Zambinella in Sarrazin bei einem Händel-Festspielen in Göttingen. Eine von Händel zunächst verworfene Arie aus seiner Oper Atalanta, Frau Richter. Abschließend Sänger und Orchester. Passte das alles zusammen für Sie?
Ich muss sagen, bei dieser Ausgabe war das Niveau der Sänger, der Marino ist schon toll, aber die anderen, die hatten nicht so ein ganz so hohes Niveau wie sonst bei den Händel-Festspielen Göttingen. Hervorragend war wie immer das Festspielorchester Göttingen, sehr präzise und sehr historisch informiert und sprechend musiziert. Toller war eigentlich die Oratorienproduktion am Vorabend. Da gab es mit der Anna Dennis und Emilke Bordert wirklich zwei Händel-Spitzensopranistinnen.
Elisabeth Richter über die Händel-Festspiele in Göttingen mit einer Art neuem, altem Händel. Sowas gibt's auch. Dank für diesen Bericht. Wir kommen zu einem anderen Thema. Das Salzkammergut mit Bad Ischl, das ist seit einigen Monaten europäische Kulturhauptstadt, neben dem norwegischen Bodø und dem estnischen Tartu. Es ist aber nicht nur eine malerische Gegend, touristisch attraktiv, sondern auch ein Gebiet mit einer politischen Tradition, einer Widerstandstradition. In den Bergen des steirischen Salzkammerguts gab es nämlich zur Zeit des Nationalsozialismus auch kommunistische Widerstandskämpfer. Übrigens unweit des Geheimverstecks für den Nazi-Kunstraub in der sogenannten Alpenfestung im Salzbergwerk von Alt-Aussee. Im Rahmen des Kulturhauptstadtjahres soll diese Tradition eine Rolle spielen, berichtet nun Günther Keindelsdorfer aus Bad Ischl.
Jodum der Elpler, kristallklare Seen und ein Schuss nostalgischer Franzl- und Sissi-Verklärung. Das ist es, was viele Menschen mit dem Salzkammergut verbinden, der landschaftlich reizvollen Region in den oberösterreichischen und steirischen Alpen. Dabei ist die Gegend rund um Bad Ischl, anders als das Klischee es will, seit langem von den politischen und kulturellen Traditionen der Arbeiterbewegung geprägt. Verantwortlich dafür 7000 Jahre Salzbergbau, wie die Kulturanthropologin Lisa Neuhuber vom Kuratorinnen-Team des Kulturhauptstadtjahrs erläutert.
Das Salz hat die Finanzkassen der Machtsysteme, vor allem das der Habsburger, jahrhundertelang befüllt. Und das wiederum auf dem Rücken von natürlich einer meistens verarmten Arbeiterinnenschaft, die sich im Zuge der Geschichte dann auch organisiert hat. Insofern hat das Salzkammergut eben durchaus eine widerständige Tradition.
Eine widerständige Tradition, die sich auch in den dunklen Jahren des Nationalsozialismus manifestiert hat. Von den Bergen des Totengebirges aus kämpfte eine kommunistisch-sozialdemokratisch geprägte Partisanenbewegung ab 1943-44 gegen das Hitlerregime. Eine der Widerstandskämpferinnen war die gebürtige Bad Ischlerin Resi Pesendorfer. Nach dieser mutigen Frau wurde nun im Rahmen eines Kulturhauptstadtprojekts ein Platz im Zentrum Bad Ischls benannt. Resi Pesendorfer, im Hauptberuf Putzfrau und Hausmeisterin. Resi Pesendorfer hat ihre Motive, etwas gegen den Nationalsozialismus zu unternehmen, in einem ihrer letzten Interviews 1988 so auf den Punkt gebracht.
Nein, ich will nicht gegen die Nazi. Sie haben mich ewig auf dem Draht gehabt. Aber sie haben mich nicht gekriegt. Ich habe immer geschworen. Ich sag, das kriegt sie mich nicht. Habe ich mir oft gesagt.
Das Thema Widerstand zieht sich über die regionalhistorischen Bezüge hinaus wie ein roter Faden durch das Kulturhauptstadtprogramm im Salzkammergut.
Wir beschäftigen uns beispielsweise mit der letzten Generation, die bei zwei Projekten, wo es um Klimagerechtigkeit geht, mitwirken. Wir haben auch Projekte, die sich mit Feminismen beschäftigen im Programm. Und Salzkammer Queer ist ein Community-Building-Projekt, das erstmals eine queere Community im ländlichen Raum in Österreich etablieren möchte und sichtbar macht.
Am 15. Juni wird es im 14.000-Einwohner-Städtchen Bad Ischl die erste Pride Parade in einer österreichischen Kleinstadt geben. Mit Conchita Wurst als Frontfrau und provokantes Extrazuckerl, einer Drag-Queen-Kinderbuchlesung im Rahmenprogramm. Ein Event, das schon jetzt Wogen heftigster Aufregung durch das Salzkammergut pulsieren lässt. Elisabeth Schwieger, die streitbare Impresaria des Kulturhauptstadtjahrs, steht voll und ganz dahinter. Die frühere Intendantin des Schauspiels Frankfurt begreift das Programm, das sie zusammen mit ihrem Team entwickelt hat, auch als politisches Projekt mit aufklärerischer Stoßrichtung.
Also wenn man salopp sagt, es geht um die Wurst. Es geht wirklich um unsere Welt, die an der Kippe steht. Nicht nur politisch, wo man wirklich den Eindruck hat, wir drehen die Uhr zurück in die 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts.
So weit darf es nicht kommen, das ist Elisabeth Schwegers politisches Credo. Mit ein Grund, warum sie Anfang Juni auch den chinesischen Exilkünstler Ai Weiwei nach Bad Ischl eingeladen hat. Für viele eine Ikone künstlerischer Widerständigkeit. Ai Weiwei wird eine Ausstellung im Park der Ischler Kaiservilla realisieren. Einer der Höhepunkte des europäischen Kulturhauptstadtjahrs im Salzkammergut.
Günther Keindelsdorfer aus Bad Ischl zum Kulturhauptstadtjahr Salzkammergut. Sprechen wir jetzt mal über Protestkultur. Erst waren es Fridays for Future, dann kamen die Klimakleber, ihnen folgten die Bauern mit den Traktoren, die Lokführer, dann die Straßenbahn und die Busfahrer. Jetzt sind universitäre Pro-Palästina-Demos in europäischen Universitätsstädten zu beobachten. Teils auch mit aggressiven Parolen sowie der Forderung nach Beziehungsabbruch der jeweiligen Hochschulen zu Israel. In New York, Los Angeles, aber auch in Berlin an der Freien Universität haben Polizeikräfte auf Veranlassung der Unileitung die Camps räumen lassen. Ich habe mit Stefan Lessenich darüber gesprochen. Er ist Soziologe, Direktor des bedeutenden Frankfurter Instituts für Sozialforschung, wo die kritische Theorie entstand. Haben die gegenwärtigen Proteste im Umfeld der Universitäten in Ihren Augen das Zeug zu einem neuen 68?
Nein, das glaube ich nicht. Wie Sie richtig sagen, sind die Proteste, die wir jetzt erleben, ja auch Ausdruck und Spiegelbild eines erhöhten gesellschaftlichen Protestniveaus insgesamt. Also das Klima der politischen Auseinandersetzung, des politischen Diskurses ist rauer geworden. Und warum sollte gerade an Universitäten nicht auch entsprechend Protest geübt werden? Das ist erstmal naheliegend. Jetzt haben wir die spezifische Konstellation nach dem 7. Oktober mit politischen Verwerfungen, die ganz grundlegender Art sind. Meines Erachtens hat das aber keine Vorgeschichte einer erhöhten Politisierung der Universität vor dem 7. Oktober. Auch die anderen Krisen haben nicht wirklich dazu geführt, weder die Klimakrise noch auch der Ukraine-Krieg, dass die Universitäten zu einem zentralen Ort von politischer Auseinandersetzung in dieser Gesellschaft geworden sind. Deswegen glaube ich schon, dass es jetzt spezifisch um den Israel-Palästina-Konflikt geht, um spezifische Akteure und Akteurinnen, die jetzt präsent werden an den Universitäten. Und ich glaube, ein neues 68 steht nicht ins Haus. Wobei man ja auch nochmal relativierend sagen muss, dass 68 auch nicht die gesamte Studierendenschaft politisiert war, sondern letztlich auch nur kleinere Gruppen, die allerdings dann einen großen Effekt hatten und große Aufmerksamkeit auf sich ziehen konnten.
Ich sage das nicht ganz ohne Grund, weil ich in Ihnen nicht nur den Soziologen anspreche, sondern auch den Direktor des Instituts für Sozialforschung. Und Sie stehen in einer namhaften Traditionsreihe mit Namen wie Max Horkheimer oder Ludwig Friedeburg. Und der war zusammen als Assistent von Adorno immerhin mitverantwortlich, dass am 31. Januar 1969 auch schon mal die Polizei gerufen wurde, um Seminarräume zu räumen. Also Professor und Polizei gehören ein bisschen zusammen.
Ja, leider gibt es da offenbar eine bestimmte Nähe. Jetzt müsste man die konkreten Umstände der damaligen Räumung oder des Räumungsanliegens der Direktorenschaft des IFS nochmal sich anschauen. Es gab da ja tatsächlich auch eine Nahbeziehung der handelnden Akteure, also Friedeburg, Adorno, zu führenden Repräsentanten der Frankfurter Studierendenbewegung, Krahl beispielsweise. Das war ein Doktorand von Adorno, eigentlich auch sein Lieblingsschüler, sagt man jedenfalls. Also es gab da eine ganz spezifische Konstellation.
Und es gab destruktive Energie, Herr Lessenich.
Es gab destruktive Energie, aber ich glaube, damit können wir in Deutschland relativ schlecht umgehen, wenn man sich französische oder griechische Universitäten der letzten Jahrzehnte, auch der letzten Jahre anschaut. Dann gibt es da so eine erhöhte Konfliktivität und dann auch erhöhte destruktive Energie, wenn man so will, eigentlich allenthalben. Das sind wir in Deutschland nicht so sehr gewohnt. Damals, wie gesagt, eine ganz spezifische Konstellation, auch Frankfurter Konstellation. Heute ist allerdings schon zu bemerken, dass die Universitätsleitungen schnell oder relativ schnell dabei sind, die Polizei auf den Campus zu rufen. Das hat es lange Zeit nicht gegeben. Das ist selbstverständlich gerechtfertigt, sobald verfassungsfeindliche Symbole oder Ähnliches gezeigt werden. Aber mir scheint, dass da die Hemmschwelle deutlich gesunken ist, den Campus auch von Universitätsleitungsseite zu einem Ort der politischen Auseinandersetzung wider Willen zu machen.
Ich höre da Kritik raus an der Entscheidung oder ich höre Kritik an der Kritik der Bundesbildungsministerin, die die Unterschriftenliste von 300 plus 600, macht etwa 900 Hochschullehrern, die sich mit den Protestierenden da solidarisiert haben, höre ich da ein bisschen heraus. Ihren Namen habe ich übrigens auf der Liste nicht gefunden.
Nein, ich habe das nicht unterschrieben, jetzt nicht nur, weil ich kein Berliner Akteur bin, sondern ich versuche mich auch mit entsprechenden Unterschriften zurückzuhalten. Meines Erachtens könnten wir guten Moratorium von Stellungnahmen vielleicht ein Jahr lang brauchen, von der einen wie der anderen oder auch der dritten Seite. Diese Stellungnahmitis ist, glaube ich, nicht so hilfreich und ersetzt nicht tatsächlich den kritischen, auch konfliktiven politischen Dialog. Aber in der Tat, das Thema kocht ja medialpolitisch so hoch, dass ich eigentlich denke, dass alle Beobachtenden gut daran täten, das Feuer ein paar Nummern kleiner zu stellen. Und da war jetzt die Intervention der Bundeswissenschaftsministerin nicht hilfreich, weil ich denke, jetzt die Unterzeichnenden dieses Protestbriefs gegen die polizeiliche Räumung des Campus, die Akteurinnen und Unterzeichnenden sozusagen außerhalb des Bodens des Grundgesetzes zu sehen oder das zumindest zu suggerieren, das finde ich überhaupt nicht hilfreich. Das ist sachlich sicherlich nicht richtig und ist vor allem auch nicht zielführend. Also ich denke, es wäre die Aufgabe einer Bundeswissenschaftsbildungsministerin, da eher zu deeskalieren und die Sache und den Ball flach zu halten.
Es zählt zur Chemie eines solchen Gesprächs, lieber Professor Lessenich, dass ich aus quasi dramaturgischen Gründen immer einfach das Gegenteil sage von dem, was Sie sagen. Darum sage ich jetzt, ich konnte am 8. Mai vor wenigen Tagen zur Erinnerung des Kriegsendes einer Gedenk- und Festveranstaltung beiwohnen, auf der der Zentralratspräsident Josef Schuster sagte, ich habe mitgeschrieben, Universitäten waren der Katalysator des Antisemitismus in Deutschland schon einmal. Das hat er gesagt im Umfeld der Erinnerung auch an die Bücherverbrennung 1933 im Mai in deutschen Universitätsstädten. Ist seine Sorge unbegründet?
Das kann ich nicht beurteilen. Ich vermute, dass sie nicht unbegründet ist. Historisch hat er natürlich absolut recht. Die Universitäten waren ein Katalysator, übrigens ebenso wie die Justiz oder andere Verwaltungsorgane. An den Universitäten hat der Nationalsozialismus sehr früh Platz und Raum gegriffen. Und ich würde überhaupt nicht abstreiten wollen, dass die Universitäten auch ein Hort von antisemitischen Orientierungen und Einstellungen sind.
Vermutlich auch 68, Herr Lessenich.
Also auch der 68,
zum Anti-Imperialismus zählte auch der Antisemitismus.
Ja, man muss sich das von Fall zu Fall anschauen. Ich glaube, alle pauschalisierenden, generalisierenden Verknüpfungen Antisemitismus, Antiimperialismus, Antisemitismus, Postkolonialismus sind, glaube ich, nicht zielführend. Man muss sich das von Fall zu Fall anschauen. Aber selbstverständlich gab es auch 68 in der linken Studierendenbewegung Antisemitismus. Sicherlich nicht bei allen Akteuren und Akteuren, das muss man auch dazu sagen. Und selbstverständlich ist heute die Universität keine gesellschaftsexterne Instanz und auch die Studierenden nicht. Und selbstverständlich haben wir es dort mit Antisemitismus zu tun, der da möchte ich überhaupt keinen Zweifel lassen. Radikal zu bekämpfen ist zunächst erstmal argumentativ, aber im Zweifelsfall auch mit Ordnungsgewalt und auch im Zweifelsfall mit der Polizei. Aber ich denke, die Dramatisierungen, die getätigt werden, die stehen allenfalls den Akteuren, Akteurinnen jüdischer Gemeinden oder Vertretungen offen. Aber ich denke, da sollten wir uns nicht selber sozusagen zu den Sachwaltern derer machen, die das dann wirklich einschätzen können. Ich halte die Dramatisierung, die von außen da reingelegt wird, für falsch und für überhaupt nicht zielführend. Und ich glaube nicht, dass die Universitäten ein größeres Antisemitismusproblem haben, als das in anderen gesellschaftlichen Lebensbereichen der Fall ist. Die Leipziger früher Mitte, jetzt Autoritarismusstudien, belegen seit vielen Jahren, das hat uns immer wenig gekümmert, ein hohes Maß an Autoritarismus und Antisemitismus in der deutschen Bevölkerung. Und das finden wir überall. An Universitäten mag es besonders erschreckend sein, weil man das bei eher intellektuellen Gruppen vielleicht weniger vermutet. Aber das scheint nicht der Fall zu sein.
Wie können wir die Universitäten als gesicherte, geschützte Sprechräume zurückgewinnen für beide? Für die, die die Hochschulen besuchen, jüdische wie nicht-jüdische Studenten, und auch für jene, die darauf gucken. Wenn ich in der Bild-Zeitung lese, dass das die Universitäter sind, dann ist das sicherlich eine unglückliche Scharfmacherei, ne?
Ja, Scharfmacherei hilft überhaupt nicht. Also wenn man wirklich die Universität ernst nimmt als einen Austausch auch von krass entgegengesetzten Argumenten, Positionen, auch politischen Positionen, das hat man ja auch ungerne in der Universität selber auch zu akzeptieren, dass die Universität auch ein politischer Raum ist. Wenn man das aber tatsächlich möchte, und jetzt scheint es ja auch so gewollt zu sein, dass die ernsthafte politische Auseinandersetzung geführt wird, dann hilft nichts anderes als diese Positionen auch dann tatsächlich zur Geltung zu bringen. Das heißt, jede Form des Boykotts, der jetzt von verschiedenen Seiten und eskalativ angebracht wird, ich lade den aus, die anderen laden dann die Gegenseite aus, das führt in jedem Fall in entgegengesetzte Richtung. Und das gilt für die ganze Bandbreite. Man kann nicht den Vorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei nur als solchen ausladen, aber man kann auch nicht amerikanische Professorinnen jüdischer Herkunft, die irgendetwas unterschrieben haben, schon erstmal ausladen, statt mit ihnen den Konflikt zu suchen. Ich glaube, das führt in jedem Fall von der einen wie der anderen Seite in die Irre.
Damit haben Sie angespielt auf die Ausladung der amerikanischen Hochschullehrerin Fraser aus der Kölner Uni im Rahmen der Albertus-Magnus-Vorlesung.
Genau.
Sagt Stefan Lessenich. Er ist Chef des Instituts für Sozialforschung in Frankfurt über die Universität als teils aggressiver Debattenort. Nach jahrzehntelangem Ringen ist in der Tschechischen Republik eine Gedenkstätte für die NS-Opfer des Völkermords an den Sinti und Roma eingeweiht worden. Südlich von Prag an einem früheren Arbeits- und Sammellagerort, der später ein Schweinemastbetrieb war. Die tschechische Politik und Regierung musste ein bisschen gedrängt werden, um überhaupt so ein würdiges Gedenken einzuräumen. Seit heute ist der Ort öffentlich zugänglich, berichtet Marianne Allweis.
Kružička Josef, Kružička Karel.
Endlich stehen die Opfer im Vordergrund, sagt Karolina Spielmanova vom Museum für Roma-Kultur. Sie betreut die neue Gedenkstätte für den Völkermord an den Roma und Sinti in Böhmen. Am Rande eines Waldes führt ein Erinnerungspfad mit Infotafeln und Audiodokumenten vorbei an neu gepflanzten Bäumen zu einem großen Betonkreis. Dieser Gedenkkreis markiert die Grenze des früheren Konzentrationslagers. Der Fußweg besteht aus Strahlen mit den Namen der uns bekannten Gefangenen. Ob sie nach Auschwitz deportiert wurden, ob sie entkommen konnten, ob sie gestorben sind, auch ihre Lagernummer. Mindestens 1294 Männer, Frauen und Kinder waren hier interniert, in Letti, rund 80 Kilometer südlich von Prag. Von rund 6500 Roma und Sinti im Protektorat Böhmen und Mähren überlebten nur etwa 600 die Nazi-Besetzung. Mehr als 300 Menschen sind in diesem Lager gestorben, meist Kinder. Die Bedingungen waren ähnlich schrecklich wie in Auschwitz. Es gab viel zu wenig Platz, es gab Typhus-Epidemien. Die Häftlinge bekamen nicht genug zu essen. Sie waren schlecht gekleidet. Die hygienischen Bedingungen waren grauenhaft. Nach den Erinnerungen von Überlebenden und Zeugen können wir Leti als Konzentrationslager bezeichnen. Kurz nach der politischen Wende von 1989 begannen Roma-Aktivisten wie Zdeněk Růžička das Thema aufzuarbeiten. Dessen eigene Mutter war in Leti inhaftiert, hatte aber nie darüber gesprochen. Zu sozialistischen Zeiten war der Genozid an den Roma im heutigen Tschechien ein Tabu, erzählt Karolina Spielmanova. Sie spricht von einem vergessenen Holocaust. Das Lager wurde 1943 geschlossen und die meisten Häftlinge nach Auschwitz deportiert. Danach wurde es dem Erdboden gleichgemacht und eine Gemeinschaftsweide angelegt. In den 1970er Jahren entstand hier eine große Schweinemastanlage mit 13 Hallen und je 1000 Schweinen. Zwei Ruinen dieser Hallen haben wir stehen lassen, als Erinnerung an die Ungeheuerlichkeit, zu der Menschen fähig sind. Der Gestank muss unerträglich gewesen sein, noch bis vor ein paar Jahren. Erst 2018 kaufte der tschechische Staat das Gelände nach langen, kontroversen Diskussionen. Für Ex-Präsident Václav Klaus war Leti kein Konzentrationslager. Ex-Premier Andrej Babiš erklärte, nur wer nicht gearbeitet habe, sei dort gelandet. Und rechte Politiker sprachen von rausgeschmissenem Geld für ein, Zitat, Pseudolager. Die Worte des heutigen Präsidenten Petr Pavel lösten bei der Roma-Community dagegen große Erleichterung aus. Fast 30 Jahre sind vergangen, seit Präsident Václav Havel nur wenige Schritte von hier entfernt ein bescheidenes Mahnmal enthüllte. An der Stelle, wo Gräber der Opfer dieses Lagers vermutet wurden. An dieses Ereignis knüpfen wir nun an. Wir begleichen eine jahrzehntelange soziale Schuld, indem wir an die Opfer und Überlebenden des Holocausts, an den Roma, erinnern. Ähnlich äußerte sich der tschechische Regierungschef Petr Fiala. Wir müssen uns offen eingestehen, dass das alles zu lang gedauert hat. Die Gedenkstätte hätte schon viel früher hier sein sollen. Das liegt zum einen daran, dass nicht viel über den Völkermord an den Roma gesprochen wurde. Das liegt aber auch daran, dass dieses Lager von Tschechen selbst geleitet worden ist. Es ist daher auch ein tschechisches Verbrechen.
Ein Bericht von Marianne Allweis war das. In Malmö findet heute Abend das Finale des Eurovision Song Contest statt, allerdings ohne Kandidaten aus der Niederlande. Enne Seidel in den Kulturmeldungen weiß mehr.
Nur wenige Stunden vor dem ESC-Finale wurde der Niederländer Joost Klein vom Wettbewerb ausgeschlossen. Grund ist laut der Veranstalter ein Vorfall nach dem Halbfinale am Donnerstag. Weitere Einzelheiten zu diesem Vorfall wurden nicht genannt, nur so viel. Eine Mitarbeiterin des Produktionsteams hatte sich über den niederländischen Rapper Joost Klein beschwert. Jetzt ermittelt die Polizei. Zuerst war spekuliert worden, ob der Ausschluss womöglich mit Kleins Verhalten gegenüber der israelischen ESC-Teilnehmerin Eden Golan zu tun haben könnte. Klein hatte sich bei ihrem Auftritt auf einer Pressekonferenz die niederländische Flagge über den Kopf gezogen und dazwischen geredet. Diese Spekulationen wiesen die Veranstalter des ESC aber zurück. An dem Vorfall, der zu Kleins Ausschluss geführt habe, sei kein weiterer Künstler oder Künstlerin des Eurovision Song Contest beteiligt gewesen. Der Psychoanalytiker und Bestsellerautor Tilman Moser ist gestorben. Bekannt wurde er in den 70er und 80er Jahren mit Büchern zu psychologischen Themen, wie zum Beispiel Lehrjahre auf der Couch, Familienkrieg oder auch dem autobiografischen Buch Gottesvergiftung. In letzterem hat Moser beschrieben, wie er als Kind in einem streng protestantischen Elternhaus aufgewachsen ist und unter der Religion sehr gelitten habe. Vor einigen Jahren hat er sich im Deutschlandfunk Kultur nochmal an diese Kindheit erinnert und an sein damaliges Verhältnis zu Gott.
Das Gefühl, immer beobachtet zu sein. Gott war der große Big Brother an der Decke, der Gedanken lesen kann. Und das kann tiefe Schuldgefühle machen und ein Gefühl von Unfreiheit. Ich kann nichts denken und erst recht nichts tun, was er nicht sieht.
Später arbeitete Tilman Moser als Psychoanalytiker in seiner Praxis in Freiburg und veröffentlichte parallel zahlreiche Sachbücher. In Romane als Krankengeschichten kommentierte er Werke von Schriftstellern wie Peter Handke und Martin Walser aus der Sicht des Psychoanalytikers. Der Surkamp Verlag, in dem viele seiner Bücher erschienen sind, nannte Tilman Moser einen ausgezeichneten Stilisten und Schriftsteller. Seine elegante Prosa mache selbst komplexe psychische Prozesse verständlich. Tilman Moser wurde 85 Jahre alt. Wer heute versucht, die Website vom Auktionshaus Christie's aufzurufen, wird keinen Erfolg haben. Die Website ist offline. Das Auktionshaus mit Standorten unter anderem in London und New York sei Ziel eines Cyberangriffs geworden, vermutet das Magazin The Art Newspaper. Christie's spricht offiziell von einem Sicherheitsproblem, nennt aber derzeit keine weiteren Details. Der Zeitpunkt ist für Christie's denkbar schlecht. Kommende Woche stehen in New York große Auktionen an, für die Sammlerinnen und Sammler jetzt ihre Gebote abgeben, eigentlich auch online.
Die Kulturmeldungen waren das mit Enne Seidel. Kultur heute geht zu Ende. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse daran. Nach uns die Information am Abend. Das ESC-Finale und die Großdemo gegen Israel spielen dort eine Rolle, wie auch die Lage in Rafah. Ihnen einen guten Abend.